das Bild. Alles klar. Ja, wir haben ja in der letzten Woche eine Einleitung bekommen von Christoph zum Thema Nachfolge, zu der Predigtreihe. Und da gehört eine Menge dazu. Und wir haben das in verschiedene, oder Christoph hat das in verschiedene Punkte eingeteilt. Und der erste Punkt lautet: Verleugne dich selbst. Und ich glaube, dass ja der Knackpunkt eigentlich, woran es überhaupt liegt in der Nachfolge. Und weil ja wir Menschen sind eigentlich so gepolt, wir haben irgendwie alle irgendwelche Träume, die wir so verwirklichen wollen, wie wir uns selber sehen, Ziele, die wir erreichen möchten oder eine Vorstellung von dem, wie wir, über was wir uns selbst definieren. Das könnte sein, dass wir gerne voll die gute Karriere machen, ja, als wie so ein Elon Musk, der reichste Mann der Welt, dass das so das Ziel ist. Ich möchte im Beruf möglichst weit kommen und definiere mich voll darüber, wer ich bin auf der Arbeit und wer, ja, wie das so läuft. Ja, vielleicht bin ich sportlich begabt, ich möchte, bin total der gute Athlet und möchte irgendwann mal Olympiasieger werden, auf dem Treppchen ganz oben stehen. Das ist das, worüber ich mich definiere, wer ich bin. Ja, vielleicht bin ich, ist mein größtes Ziel, die perfekte Mutter, der perfekte Vater zu sein, meinem Kind alles zu geben oder meinen Kindern und immer für sie da zu sein und ja, gehe dieser Rolle voll auf, das ist das, was ich bin, wer ich bin. Oder ja, ich bin so eine Mutter Teresa, also ist als sinnbildlich, ja, ich gebe mich voll für andere hin, sehe da meine Berufung, dass ich für andere immer da bin und ihnen Gutes tue, sozial sehr engagiert bin. Es gibt sicherlich noch ganz viele andere Dinge, die man so aufzählen könnte, worüber Menschen sich definieren, ihren Selbstwert, sich definieren und sagen, das bin ich und das ist das Höchste, was ich erreichen möchte. Also das, worauf wir unsere Identität setzen, unseren Selbstwert definieren, wo wir uns zu 100% für einsetzen. Und das ist das, was im Mittelpunkt steht, zu 100%, und das bin ich. Ich bin ja im Mittelpunkt, zu 100%. Und ich denke, wenn man in Anführungsstrichen als normaler Mensch lebt, dann ist das sicherlich ziemlich gut, so eine Motivation zu haben, so ein, was das im Zentrum steht, was etwas, was mich antreibt. Die Frage ist, wenn ich ein Nachfolger Jesus bin, sollte das dann auch im Mittelpunkt stehen oder muss ich da nicht hingehen und sagen, ja, was heißt Selbstverleugnung? Und der Vers oder die Verse, unter dem das so ein bisschen steht, lesen wir unter anderem in Lukas 9, Vers 23 bis 25. Steht auch noch im Markus-Evangelium zum Beispiel, in Matthäus auch ähnlich, die Verse. Aber dort, da sagt der Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es retten. Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, sich selbst aber verlöre oder einbüßte? Also, wer mir nachkommen will oder mein Nachfolger sein will, muss sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen täglich. Also das, was ich bin, der ich bin oder der ich sein möchte, hinten anstellen. An erster Stelle, ja, Jesus setzen. An erster Stelle dem man nachfolgt. Und ja, man kann sich fragen, wie weit geht Selbstverleugnen? Heißt es, das komplett in die Tonne werfen, mein Lebensideal oder das, was ich möchte? Oder zumindest an zweite Stelle setzen? Ich denke, da kann man, gibt es Abstufung. Aber was heißt denn jetzt eigentlich wirklich Selbstverleugnung? Auch da kann man nochmal in die Welt des Sports vielleicht blicken. Ich finde, das ist halt was relativ naheliegend ist. Und zwar habe ich hier zum Beispiel den Ironman. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Der Ironman ist quasi ein Triathlon, nur in extrem. Also Triathlon ist ja Schwimmen, Radfahren, Laufen. Ich glaube, in der Reihenfolge. Und beim Ironman ist es halt so, dass man erst, ich glaube, also 5 Kilometer oder so weiter schwimmt, dann kommt über 100 Kilometer Fahrradfahren und am Ende ein Marathon. Und der berühmteste findet auf Hawaii statt. Und es gibt halt ganz viele Menschen, die alles diesem Ziel unterordnen, einmal so einen Ironman zu bestehen, erfolgreich zu absolvieren. Und da wird alles, das komplette Leben, wird da untergeordnet. Also wann ich aufstehe, was ich esse, welchen Tagesrhythmus ich habe, die Familie, der Beruf, alles wird diesem Ziel untergeordnet. Selbst wenn mir das selber vielleicht gar nicht so, oder dem einzelnen Sportler das vielleicht gar nicht so liegt. Ja, zum Beispiel, also wenn ich das jetzt machen würde, zum Beispiel, wäre das größte Schwierigkeit wahrscheinlich, so die Essensdisziplin einzuhalten und nur das zu essen, was dann wirklich dem dient, so einen durchtrainierten Körper am Ende zu haben. Aber alles wird diesem Ziel unterordnet. Also selbst das, ja, und das würde ich sagen, ist so eine Art Selbstverleugnung. Und dann gibt es sogar Menschen, wie diese junge Frau hier, die nennt sich Prue Young, die kommt aus Neuseeland und die hat sogar noch ein Handicap dazu, die hat MS. Und ich lese einmal einfach vor, die hat an der Ironman WM dann teilgenommen und für Prue Young bedeutet die WM-Teilnahme, dass sie als Repräsentantin auftreten möchte. Die Neuseeländerin leidet an Multipler Sklerose, MS. Nach der Diagnose war die Prognose wenig aufbauend. 5 Jahre, hieß es, habe sie noch, ehe sie im Rollstuhl sitzen würde. Young aber ergab sich nicht ihrem Schicksal, sondern baute darauf, dass ihr der Sport langfristig helfen würde, trainierte weiter und finishte 18 Monate nach der Diagnose ihren 3. Ironman. Mit der WM-Teilnahme erfüllte sich ein Traum für sie. Trotz der Herausforderungen, die ihr der körperliche Zustand in der Hitze und Luftfeuchtigkeit von Kona stellen wird, ist sie fest entschlossen, ein Statement für das zu liefern, wozu man trotz MS fähig sein kann. Anything is possible. Das ist so die Vorstellung, die in der Welt vorherrscht. Ich kann alles erreichen. Ich muss nur alles diesem Ziel unterordnen und mich völlig dem alles dafür geben. Und dann kann mich auch so eine Krankheit selbst irgendwie nicht stoppen. Und ich meine, man muss sagen, es hat ja auch dann wirklich was gebracht. Die ist auch immer noch aktiv und die ist, glaube ich, auch noch Helikopterpilotin oder sowas. Also man kann ja auf Instagram folgen. Habe ich gesehen. Aber das Problem ist, das ist halt nur ein menschliches Ziel, aber das ist nicht, also selbst Menschen verleugnen sich aber selbst, um ein Ziel zu erreichen. Und das grundsätzliche Problem, was wir halt haben als Menschen, ist, dass wir in Rebellion zu Gott stehen, dass wir, dass wir Sünder sind und dass wir im Krieg eigentlich mit Gott stehen. Psalm 51, Vers 7, wird das nochmal so ganz klar, wie unser Zustand als Mensch ist. Da steht, siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. In Sünde bin ich geboren. Und da kann ich auch nichts dran ändern. Und weil ich in Sünde geboren bin, stehe ich in Rebellion, in Krieg mit Gott. Und da möchte ich uns einfach mal ein Beispiel aus der Geschichte geben. Und zwar ist auf diesem Gemälde zu sehen der Ulysses S. Grant, das ist der in dem hellen Mantel, und Robert E. Lee, das ist der die Hand reicht, das ist der Anführer der Konföderierten Armee, und das andere waren die wie hießen sie, also die Nordstaaten der USA. Das besiegelt sozusagen das Ende des Bürgerkriegs in den USA. So. Und da will ich uns aus diesem Buch Hingabe, übrigens relativ empfehlenswert, was das Thema angeht, eine Begebenheit oder diese Begebenheit einmal vorlesen, was damals passiert ist. Also, wie gesagt, es herrschte Krieg und die waren jetzt sozusagen eigentlich, auch die Lage war aussichtslos für die Konföderierten. Das Haus von Wilmer und Virginia McLean im Dorf Appomattox Courthouse in Virginia war Schauplatz eines historischen Treffens, das dazu führte, dass der blutigste Konflikt in der Geschichte der Nation zu Ende gebracht wurde. Am 9. April 1865, nach 4 Jahren der Feindschaft, die an die 36.000 Menschenleben und mehr als 1 Million Verletzte gefordert hatte, unterschrieb General Robert E. Lee ein Abkommen zur Übergabe der konföderierten Armee von North Virginia an General Ulysses S. Grant. Dieser entscheidende Moment im Bürgerkrieg war zugleich Höhepunkt einer Reihe von intensiven Gesprächen zwischen den beiden Befehlshabern. 6 Tage zuvor war Richmond an die Truppen der Unionsstaaten gefallen. Der Kampf hielt an, als General Lee mit seiner Armee den Rückzug antrat, gefolgt durch General Grant und seine Leute. Am 7. April ließ Grant eine Botschaft an Lee überbringen, in der er mitteilte, dass weiterer Widerstand seitens der konföderierten Armee zwecklos sei. Er ersuchte Lee, seinen Teil der Armee zu übergeben, um weiteres Blutvergießen zu vermeiden. Obwohl Lee nicht einräumte, dass seine Situation hoffnungslos sei, antwortete er noch am selben Tag und bat Grant, genaue Bedingungen für eine mögliche Kapitulation zu nennen. In seiner Antwort am frühen darauffolgenden Morgen legte Grant die Kapitulationsbedingungen dar. Frieden ist mein größter Wunsch. Es gibt eine Bedingung, auf der ich bestehe, nämlich, dass die sich ergebenden Männer und Offiziere nicht mehr den Kampf gegen die Regierung der Vereinigten Staaten aufnehmen dürfen. Grant bot Lee an, sich einem von diesen ausgewählten Ort zu treffen, an einem von diesem sich ausgewählten Ort zu treffen, um die Einzelheiten der Übergabe zu besprechen. Lee ließ Grant noch am gleichen Tag antworten, er wolle ihn um 10 Uhr am folgenden Tag treffen. Er wolle darüber beraten, wie man die Wiederherstellung des Friedens herbeiführen könne. Er habe jedoch nicht vor, sich zu ergeben. Grants Antwort am frühen darauffolgenden Morgen des 9. April macht deutlich, dass ein Treffen keinen Sinn habe, wenn Lee nicht bereit wäre, sich zu ergeben. Grant appellierte an den Befehlshaber der Südstaaten, seine Bedingungen zu akzeptieren. Die Bedingungen, unter denen Frieden herrschen kann, sind eindeutig klar. Wenn die Südstaaten die Waffen niederlegen würden, könnten sie dieses höchst wünschenswerte Ereignis schnell herbeiführen und Tausende von Menschenleben und Hunderte Millionen von Besitztümern retten, die bisher noch nicht zerstört sind. Innerhalb von Stunden holte ein Botschafter Grant auf dem Weg nach Appomattox Courthouse ein und übergab ihm Lees Antwort. Es war unausweichlich die Realität, dass Lees Armee umstellt war und seine Männer geschwächt und erschöpft waren. Sie brauchten dringend Nahrungsmittel und mussten von Grund auf neu versorgt werden, sowohl seine Männer als auch die Tiere. Lee hatte keine andere Wahl, als sich zu ergeben. Lees Entscheidung, Grants Kapitulationsbedingungen zu akzeptieren, führte schließlich zum Ende des Bürgerkriegs. Lees Armee von North Virginia legte ihre Waffen nieder. Ihr folgten in den nächsten Monaten die übrigen konföderierten Armeen mit der Kapitulation. Natürlich stand nun ein beschwerlicher, langwieriger Prozess an, die geteilten Unionsstaaten wieder zu vereinigen. Nichtsdestotrotz wurde das Ruder der Kriegsentwicklung und der Unionsstaaten in diesem entscheidenden Moment herumgerissen und ein endgültiges Ergebnis sichergestellt, nachdem die Kapitulationsbedingungen akzeptiert worden waren. Lees Kapitulation ebnete den Frieden für eine vom Krieg zerrissene Nation wiederherzustellen. Und im Bereich des geistlichen Königreiches kann es weder Frieden mit Gott noch Frieden in unseren Herzen geben, losgelöst von der uneingeschränkten Hingabe. Also wir sehen, wir sind eigentlich in der gleichen Situation wie die konföderierten Armee. Wir sind aussichtslos verloren. Wir sind umzingelt, wir haben keine Chance, wir müssen uns ergeben. Und wir haben überhaupt gar keine Möglichkeit, irgendwelche Bedingungen zu stellen, sondern wir müssen die Bedingungen, die Gott uns gestellt hat, die müssen wir akzeptieren. Und das ist völlige Selbsthingabe, Selbstaufgabe, Selbstverleugnung und zu akzeptieren, dass er den Weg freigemacht hat, dass wir sein Opfer akzeptieren müssen, weil wir Sünder sind, die keine Chance haben. Und Das ist ein Prozess. Der Heilige Geist irgendwann führt er unsere rebellische Haltung vor Augen. Aber selbst wenn wir das erkennen, dass wir gegen Gott rebellieren, heißt immer noch nicht, dass man dann diesen Schritt auch tut, diese Kapitulation. Genauso wie der Lee hätte sagen können, ne, ich kämpfe jetzt trotzdem bis zum Ende. Ich schicke da noch mehr Leute in den Tod. Die Haltung, oder es gibt Menschen, die reagieren so, die Tatsache, dass der Heilige Geist ihnen schon ihre Schuld, ihre Sünde, ihr falsches Verhalten vor Augen geführt hat. Aber ja, letztendlich sollte kein Weg daran vorbeiführen, an dieser Kapitulation. Doch selbst wenn wir dann kapituliert haben, dann ist das ja nur so ein Startpunkt, den wir Bekehrung nennen. Der Tag, an dem wir unser Leben dem Herrn übergeben haben, das ist letztendlich dieser Tag der Kapitulation, wo wir uns anerkannt haben, wir sind Sünder, wir haben selbst keine Chance, uns zu retten. Denn das ist ja das, was ja dann auch in Vers 24 stand, nochmal, es ist unmöglich, sich selbst zu retten. Wer sein Leben selbst retten möchte, der wird es verlieren. Also wir haben überhaupt keine Möglichkeit. Und ja, ich denke, die meisten von uns haben das aber auch erkannt. Ja, wir sind Sünder, wir haben uns unser Leben dem Herrn Jesus übergeben, wie man so schön sagt. Wir haben eine Wiedergeburt erlebt, eine Errettung. Und ja, doch ist es das, was jetzt auch Nachfolge ist und die Selbstverleugnung in der Nachfolge? Ich denke, es ist nur ein Startpunkt. Und genau das ist es auch in Matthäus 7, Vers 21. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen. Also das ist quasi vielleicht der Punkt der Bekehrung, wo man gesagt hat, okay, und er vermeint ihn Bekehrung, okay, ich bin schuldig, ich habe keine Chance, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmel ist. Also wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmel ist, das ist derjenige, der ja wirklich errettet wird. Und das ist das, was eigentlich unter Selbstverleugnung zu verstehen ist. Seinen eigenen Willen, dem Willen Gottes zu unterstellen, ist das Kennzeichen eines echten Bekehrten, dauerhaft. Und hier ist natürlich der Jesus unser größtes Vorbild, denn er selber hat das ja auch getan. Er lebt in völliger Abhängigkeit seines Vaters und auch dazu möchte ich uns zwei, drei Stellen vorlesen. Die erste steht in Johannes 5, Vers 19 und 20. Da sagt der Jesus, er sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts tun von sich selbst, oder von sich selbst nichts tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was der tut, das tut ebenso auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Also Jesus hätte natürlich viele Dinge tun können, aber das, was er getan hat, hat er in Abhängigkeit seines Vaters getan. Er hat das getan, was der Vater ihm gezeigt hat und was er ihm vorgemacht hat. Und ebenso hat er das dann übertragen auf sein eigenes Leben. Also es geht ums Tun. In Johannes 14, Vers 10, da geht es dann mehr ums Reden. Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, tut seine Werke. Also, auch das, was er geredet hat, was er gesagt hat, waren nicht unbedingt seine eigenen Gedanken, sondern das war das, was Gott ihm selber gesagt hat, sein Vater ihm gesagt hat. Und in dieser Abhängigkeit, in diesem Zusammenspiel, hat er Jesus auf dieser Erde gelebt und alles das getan, was sein Vater wollte und nicht unbedingt das, was er selber wollte. Und dann, ja, auch nochmal die bekannten Verse aus Lukas 22, Vers 41 und 42. Das Gebet, was der Martin gerade übersprungen hatte, oder ein Gebet, das er gerade übersprungen hatte, wo er Jesus dort betet im Garten. Und er zog sich ungefähr einen Steinwurf weit von ihm zurück, kniete nieder, betete und sprach: Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir weg, doch nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Nicht mein Wille, sondern der deine geschehe, sagt Jesus. Als ich darüber nachgedacht habe, fand ich das nochmal krass, weil Jesus offensichtlich als Menschen einen anderen Willen hatte, als er vielleicht als Gott oder gehabt hätte. Also er war, wir hatten das ja, glaube ich, letzte oder irgendwo gehört, Jesus war ja ganz Mensch und in dem zufolge hatte er auch seine Bedürfnisse, seine eigenen Erfahrungen und Wünsche, und demzufolge kann, glaube ich, jeder Mensch nachvollziehen, Sterben liegt jetzt nicht auf der Prioritätenliste in meinem Leben als Allerhöchstes und dann noch so ein Tod am Kreuz, der sehr qualvoll ist. Nein, sondern ich denke, das ist ein zutiefst menschliches Bedürfnis, nicht sterben zu wollen, nicht mit Schmerzen sterben zu wollen, aber der Jesus hat seinen Willen dem des Vaters unterstellt. Ziemlich krass. Er demütigte sich unter den Willen seines Vaters, er gab sich selbst auf und das führte letztendlich dazu, dass er am Kreuz gestorben ist. Sehr qualvoll, sehr schrecklich. Einfach heftig. Aber lass es in letzter Konsequenz Selbstverleugnung. Sein eigenes Leben ja nicht wichtig zu achten für den Herrn, für den Herrn Jesus, für die Nachfolge nach ihm. Das ist die größte Herausforderung, die wir haben in der Nachfolge. Bin ich wirklich bereit dazu, alles aufzugeben, meinen Beruf, meine Familie, meine Gesundheit, mein Leben, mein komplettes Leben, ja, das ist schon die Frage, die nicht einfach zu beantworten ist. Nochmal zu der Bedingung der Nachfolge, die der Jesus in Lukas 9 dort nennt, habe ich nochmal das Wort täglich hervorgehoben. Weil ich glaube, das ist wirklich das, worauf es auch dann ankommt in der Nachfolge, dass man jeden Tag immer wieder neu sagt: Herr Jesus, hier bin ich, du hast mein Leben, ich gebe alles für dich auf und mach das, was du möchtest, gerne. Es muss jeden Tag aufs Neue erfolgen. Es ist nicht so, wie in einer, zum Beispiel bei einer Diät, wenn man die macht, ja, dann gibt es oft mal so ein Cheat Day. Also einen Tag, wo man mal dagegen verstoßen kann und mal richtig Kalorien reinhaut und eine dicke Pizza isst und so weiter. So sollte es in der Nachfolge eines Christen nicht sein. Wir sollten uns jeden Tag immer wieder neu dem Herrn hingeben. Es ist kein Weltuntergang. Also man kann durchaus einen Cheat Day haben, aber es sollte eigentlich nicht das sein, wo wir uns nachsehen. Ja? Ich glaube, mit einer Diät könnte es natürlich sein, dass derjenige, der gerade abnehmen möchte, sich immer auf diesen Tag dann hinsehnt, wo er mal sündigen darf. So sollte es natürlich nicht sein, sondern wir sollten uns jeden Tag neu auch freuen, dem Herrn nachfolgen zu dürfen. Und am einfachsten oder am besten ist es, dass ich jeden Morgen dann auch vielleicht eine Zeit mit dem Herrn verbringe. Das fällt dem einen leichter, dem anderen schwieriger. Aber dass man seinen Tag mit einem Bibelvers meinetwegen auch nur vielleicht ausrichtet und sich bewusst macht, für wen man diesen Tag leben möchte, nämlich für Jesus und nicht für sich selbst. Und jeden Tag den Kompass in die richtige Richtung stelle, damit ich am Ziel ankomme, dass ich da nicht aus dem Ruder laufe. Und wenn das so eine Routine ist, ne, Routinen sind manchmal schlecht, aber viele Routinen sind auch gut, Und das ist, denke ich, eine ziemlich gute Routine, die wir in unserem Leben irgendwie einrichten sollten, dass wir den Tag bewusst mit dem Herrn starten und ja, unseren Tag auf ihn ausrichten und uns jeden Tag ja, neu selbst zu verleugnen und unsere Ziele hinten anzustellen. Weil das macht dann diese Nachfolge auch einfacher. Die Autorin dieses Buches, was ich gerade gezeigt hatte, Nancy Lee DeMoss heißt die, die schreibt noch in einer Stelle: Wenn wir einmal unser Leben Gottes Führung anvertraut haben, werden viele unserer Kämpfe weniger schwer sein, weil das Ergebnis bereits feststeht, nämlich, dass Jesus der Herr ist. Die grundlegende Anerkennung seines souveränen Rechtes darauf, über uns herrschen und entscheiden zu dürfen, hilft uns sehr, wenn unsere Treue zum König tagtäglich auf die Probe gestellt wird. Und ich denke, das ist halt der Fall. Wenn wir jeden Tag, müssen wir Entscheidungen treffen, in der wir überlegen müssen, dient das dem Ziel der Nachfolge des Herrn oder verfolge ich da ein eigenes Ziel? Gibt es da Dinge, die, wo ich mich an erster Stelle setze? Und wenn ich aber grundsätzlich den Kompass so eingestellt habe, das Navi so eingestellt habe, dass es auf Jesus ausgerichtet ist, auf das, was er tun würde, dann komme ich gar nicht so schnell ab vom Weg, weil ich genau diesen einen Weg, den das Navi mir vorschlägt, verfolge. Klingt in Theorie relativ einfach, aber was macht es in der Praxis so schwer, das umzusetzen, sich selbst zu verleugnen? Und ja, ich weiß nicht, die Kosten sind eigentlich klar. Also Jesus sagt ja auch, dass wir die Kosten der Nachfolge überschlagen sollen, bevor wir ihm dann nachfolgen und wirklich sehen, wo sind dann die Prioritäten in unserem Leben. Und trotzdem ist es irgendwie so, wie so ein, dass wir trotzdem schwer erfassen können, was jetzt wirklich auf uns zukommt. Also was heißt in den konkreten Situationen? Wir hätten eigentlich, jeder von uns, gerne so einen sehr ausführlich formulierten Vertrag, wo genau drin steht, was passiert. Wenn ich auf der Arbeit irgendwie eine Maschine einkaufe, dann ist da genau definiert, was die Maschine können muss, welche Leistung die erbringen muss und so weiter, aber auch in welchen Schritten die geliefert wird, wann gezahlt wird und so weiter, was da für ein Service dabei ist. Und da ist, ja, wenn eine Vertragspartei dagegen verstößt, gegen den Vertrag, dann ist klar, dann kann ich dagegen vor Gericht ziehen. Und ich weiß genau, zu welchen Bedingungen ich diese Maschine eingekauft habe. Bei dem Vertrag, den Gott mit uns macht, ist es so ein bisschen anders. Es ist quasi ein weißes Blatt Papier, das er uns vorlegt. Also von der Seite. Und hier unten soll ich unterschreiben. Und Gott füllt dann so immer nach und nach aus, was wir unterschreiben sollen. Und ich denke, die meisten von uns sind so ein bisschen sicherheitsmäßig auch geprägt. Wir wollen schon wissen, auf was wir uns einlassen. Und hier müssen wir aber vertrauen. Wir müssen Gott vertrauen. Und warum sollten wir ihm vertrauen? Und denn Gott sagt, weil ich Gott bin, weil ich dich erkauft habe, weil ich vertrauenswürdig bin, weil du weißt, wie sehr ich dich lieb habe, weil du zu meiner Ehre lebst und nicht zu deinem eigenen Vergnügen. Gott ist ja schon in Vorleistung getreten, indem Jesus am Kreuz gestorben ist, indem er unsere Schuld bezahlt hat. Wenn wir sein Buch lesen, die Bibel, dann sehen wir, wie viele Prophetien, wie viele Aussagen er angekündigt hat und wie viele davon eingetreten sind. Es ist absolut verlässlich, wir können Gott vertrauen. Wir können ihm vertrauen, dass jeden Tag die Sonne wieder aufgeht, dass Jahreszeiten kommen und so weiter. Das hat uns alles zugesagt und bis jetzt ist alles eingetreten, weil er absolut vertrauenswürdig ist. Und deshalb dürfen wir ihm auch in diesem Punkt unser Leben ihm jeden Tag wiederzugeben, vertrauen und vertrauen, dass er uns ja alles damit auch schenken wird. Und ja, vielleicht haben wir das Gefühl, wenn wir das tun, dann verpassen wir irgendwas auf dieser Erde. Irgendein Vergnügen, irgendeine tolle Ehrung, irgendetwas, was uns vielleicht Freude bereiten könnte. Aber Gott hält viel mehr für uns bereit. Was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewinne, aber sein Leben einbüßte. Ja, wenn wir hier auf der Erde Ruhm und Ehre haben, was bringt uns das für die Ewigkeit? Und ich habe hier noch drei Beispiele von Menschen, die das wirklich getan haben, die ihr ganzes Leben Gott untergeordnet haben. Der erste ist Charles de Foucault, der hat folgende Worte oder ein folgendes Gebet ist von ihm verfasst worden. Der sagt: Vater, ich gebe mich dir ganz hin, mach mit mir, was du möchtest. Ich danke dir dafür, was immer du auch vorhast. Ich bin zu allem bereit, ich erkenne alles an. Möge dein Wille in mir Erfüllung finden und in allen deinen Geschöpfen. Ich wünsche mir nichts mehr als dies, o Herr. Das ist ein ziemlich krasses Gebet, das zu sprechen. Das war ein Missionar auch aus Frankreich. Eine weitere Person ist die Betty Scott Stamm. Als sie noch nicht verheiratet war, hat sie das Folgende gesagt: Betty Scott wuchs in China auf, wo ihre Eltern Missionare waren. Sie kehrte mit 17 Jahren in die USA zurück, absolvierte das letzte Jahr der Highschool, studierte und besuchte die Bibelschule. Während dieser Jahre schrieb Betty ein Gebet nieder, das für viele andere Gläubige, die es nach einem Leben vorbehaltloser Hingabe an den Herrn Jesus sehen, zum Vorbild wurde. Es lautet: Herr, ich gebe meine eigenen Pläne und Absichten auf, alle meine Wünsche, Hoffnungen und Ambitionen und akzeptiere deinen Willen für mein Leben. Ich übergebe dir mein ganzes Leben, mein Alles, um für immer dein zu sein. Ich vertraue dir meine Freundschaften an, damit du über ihnen wachst. Alle Menschen, die ich liebe, sollen in meinem Herzen an zweiter Stelle stehen. Erfülle und versiegle mich jetzt mit deinem Heiligen Geist. Bringe deinen Willen in mein Leben zur Vollendung, egal was es koste, denn Christus ist mein Leben. Amen. Nachdem Betty ihre Schulausbildung abgeschlossen hatte, kehrte sie nach China zurück, um bei der China-Inland-Mission mitzuarbeiten. Zwei Jahre später, im Oktober 1933, heiratete sie John Stamm, der auch Mitarbeiter der China-Inland-Mission war. Und im Dezember 1934, gerade ein paar Wochen nach der Geburt ihrer Tochter, wurden John und Betty von feindlich gesinnten kommunistischen Soldaten als Geiseln genommen und nach wenigen Tagen enthauptet. Betty war 28 Jahre alt. Während sie diese Zeilen schrieb: Bringe deinen Willen in meinem Leben zur Vollendung, egal was es koste, ahnte sie wahrscheinlich nicht im Entferntesten daran, was die totale Hingabe sie kosten würde. Manch einer findet diesen Preis vielleicht maßlos. Ich bin jedoch überzeugt, dass Betty keinen Preis als so hoch erachtet hätte, um Christus zu dienen. Das hat diese junge Frau, ja im Alter von 20 Jahren vielleicht, geschrieben, dieses Gebet. Und das ist eine Herausforderung für mich auf jeden Fall. Bin ich immer bereit, so weit wirklich zu gehen. Ich bin Gott sei Dank noch nie in der Situation gewesen, dass ich mich ja so krass irgendwie für entscheiden musste, ob es jetzt ums Leben oder Tod ging. Aber viele Entscheidungen sind trotzdem so, dass ich sagen muss: Okay, stelle ich mich jetzt in Forderung, meine Bequemlichkeit oder meinen Willen, oder bin ich wirklich bereit, dem Herrn zu folgen und dafür auch Unannehmlichkeiten in Kauf zu nehmen? Ich habe noch ein Beispiel aus der Bibel, Apostelgeschichte 6, da geht es um den Stephanus. Und auch von dem kann man sagen, dass er seinen Kompass wahrscheinlich so richtig ausgerichtet hatte. Da war ja die Situation, dass die Gemeinde, die junge Gemeinde, sag ich mal, ein bisschen überfordert war mit den hilfsbedürftigen Witwen, die alle versorgt werden mussten. Und man hat sich dann entschieden: Wir müssen, wir brauchen Leute, gute Diener, die diese Organisation in die Hand nehmen. Und in der Apostelgeschichte 6, da lesen wir dann, was die Kriterien sind für so einen Bruder, der das tun sollte. So seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männern unter euch, von gutem Zeugnis, voll Geist und Weisheit, die wir über diese Aufgaben setzen wollen. Wir aber werden im Gebet und Dienst des Wortes verharren, und die Rede gefiel der ganzen Menge, und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und dann noch die anderen. Und ich denke, Stephanus hatte in seinem Leben jeden Morgen diese Entscheidung getroffen: Ich möchte Jesus nachfolgen, ich möchte ihm dienen, und dementsprechend war sein Leben dann auch ein gutes Zeugnis. Diese Männer sollten voll guten Zeugnisses sein, und das war in seinem Leben erkennbar. Er war erkennbar als hingegebener Nachfolger des Herrn, der sich selbst nicht so wichtig nahm und selbst verleugnete. Und die Auswirkungen dessen dann, seines Dienstes, die sehen wir in Vers 7. Das Wort Gottes wuchs, und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr, und eine große Menge der Priester wurde dem Glauben gehorsam. Also durch seine Entscheidung, dem Herrn nachzufolgen, sich selbst zu verleugnen und einen guten Dienst zu tun, wuchs die Menge. Es sind Menschen zum Glauben dazugekommen. Das hatte Auswirkungen. Und ja, dann im nächsten Kapitel lesen wir dann, welche ultimative Auswirkung das hatte auf das Leben vom Stephanus. Denn ja, er hat ja dann gepredigt, und es kam zu Streit. Und letztendlich war die Menge dann so aufgewühlt und verärgert, dass sie ihn steinigten. Kapitel 7, Vers 59. Und sie steinigten den Stephanus, der betete und sprach: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und niederkniend rief er mit lauter Stimme: Herr, rechne ihm diese Sünde nicht zu. Und als er dies gesagt hatte, entschlief er. Wie hätten wir reagiert? Selbst in diesem Angesicht des Todes, wo er gesteinigt wird, hat er noch den Charakter, das Wesen des Herrn Jesus in sich und betet für die, die ihn da gerade töten. Wenn er nicht sich selbst verleugnet hätte, vor langer Zeit schon vorher, und das jeden Tag getan hätte, hätte er das wahrscheinlich so auch nicht in diese Situation getan, sondern er wäre nie in die Situation gekommen, wahrscheinlich. Aber er hätte auch nicht den Himmel offen gesehen. Wir sehen ja kurz vorher, dass er sagt, dass er den Herrn Jesus schon zur Rechten Gottes stehen sieht. Das hätte er nie erlebt. Und er ist in dieser Herrlichkeit. Er hat das große Ziel erreicht, weil er sich selbst aufgegeben hat. Und ja, ich wünsche keinem von uns, dass er in diese Situation kommt, wirklich um sein Leben, mit seinem Leben bezahlen zu müssen für die Nachfolge des Herrn. Aber wir wissen nicht, wie die Zeiten sich auch wandeln, was kommen wird. Wir sehen, dass auch in Deutschland die Zeiten für Christen, für Menschen, die wirklich dem Herrn nachfolgen, wieder schwieriger werden. Und wenn wir in andere Länder schauen, dann sehen wir, ja, wie schlimm das wirklich auch sein kann, dass es wirklich um Leben und Tod geht. Und ja, dann wünsche ich uns, dass wir da ihm treu nachfolgen können, dass wir wirklich alles hinten anstellen, dass wir das in den täglichen Entscheidungen tun und dann auch in den größeren Entscheidungen, die vor uns liegen, die auf uns warten in unserem Leben, da wirklich nachfolgen. Und ja, es wird ein großer Lohn dahinter stehen. Und wie gesagt, mir selber fällt das auch immer wieder schwer. Und ich finde es krass, wie jemand mit 20 sowas betet und dann kurze Zeit später heimberufen wird, auf solch eine Art und Weise. Und ja, mich selber fordert das sehr heraus. Ich denke, euch wahrscheinlich auch. Ich bin da sicherlich nicht das beste Vorbild, aber es ist Teil dieser Predigtreihe und irgendwie einer muss darüber sprechen. Genau. Also, das erste war: Folge mir nach. Heute kam verlocken sich selbst. Und in der nächsten Woche heißt es dann: Bleibe in Christus. Genau. Und dann kommen noch die folgenden Punkte. Und ja, ich wünsche uns, dass wir wirklich dem Herrn treu nachfolgen und ja, das auch in der kommenden Woche tun dürfen.